Christus spricht, dass dein Glaube nicht aufhört, dafür setzt er sich ein und dafür betet er für uns. Schön, dass ihr uns dieses Lied gesungen habt und ich freue mich, dass ich heute hier unter euch sein kann. Wir feiern Abendmahl, das heißt, wir wollen durch das Abendmahl Jesus groß machen. Wir wollen ihn sichtbar unter uns wirken lassen. Wir wollen, dass durch die Gaben von Brot und Wein wir gestärkt werden. Und wie schaffen wir das? Wir schaffen das nur, indem wir auf Jesus schauen und ihn fest in unseren Blick nehmen oder fest im Blick behalten. Aber was heißt denn das eigentlich, Jesus fest im Blick nehmen? Das Markus-Evangelium nimmt eine Scharfeinstellung vor von Jesus. Und er möchte, der Markus, dass uns Jesus Christus groß wird, dass er uns aufgeht. Denn es ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass Jesus wirklich Jesus unter uns ist und Jesus bleibt. Wie schnell kommen wir auf andere Gedanken und wie schnell sind wir vielleicht noch gar nicht so, dass Jesus wirklich der in unserem Leben ist, der er wirklich war. Und das Problem ist übrigens gar nicht neu. Das gab es schon bei den Jüngern. Darf ich mal bitten, dass wir den Text Folie 01 anwerfen? Wunderbar. Jetzt ist nämlich ein schöner Text aus dem Markus-Evangelium. Und ich lese ihn mal vor. Wer eine Bibel hat, Markus 8. Und Jesus ging fort mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Und auf dem Weg fragte er seine Jünger und sprach zu ihnen, wer sagen die Leute, dass ich sei? Sie antworteten ihm, einige sagen, du seist Johannes der Täufer. Einige sagen, du seist Elia. Andere, du seist einer der Propheten. Und er fragte sie, ihr aber, wer sagt ihr, dass ich sei? Da antwortete Petrus und sprach zu ihm, du bist der Christus. Und er gebot ihnen, dass sie niemandem von ihm sagen sollten. Und er fing an, sie zu lehren, der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und hohen Priestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und er redete das Wort frei und offen. Und Petrus nahm ihn beiseite und fing an, ihm zu wehren. Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an und bedrohte Petrus und sprach, geh weg von mir, Satan, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Was göttlich ist und was menschlich ist, das sind hier 2 unterschiedliche Sachen. Und das sind auch heute noch 2 unterschiedliche Sachen. Man würde ja erwarten, nach Vers 30 oder nach Vers 29, wo dann Petrus sagt, du bist Christus, du bist der Gesalbte, du bist der Herr, dass Jesus gesagt hätte, na wunderbar, Petrus, dass du das erkannt hast. Toll, da freue ich mich. Aber Jesus reagiert gar nicht so. Er spricht hier in diesem Sinne von einem Geheimnis. Was soll das Geheimnis da? Und wer den Text weiterliest, da geht es ja ganz schön krass her. Also deshalb schauen wir uns diesen Text mal an und ich wäre schon froh, wenn wir diesen Text heute mal mit uns gehen lassen würden, auch in seiner Widersprüchlichkeit, in dem, was er uns sagt. Wer ist Jesus? Wer ist Jesus für uns heute? Viele stellen ja Jesus in die sogenannte Ahnengalerie. Da steht er dann neben Buddha, neben Mohammed, neben anderen Religionsstiftern. Es gibt viele, die ihn ganz anders sehen, zu der Zeit, als John Lennon noch gelebt hat und die Musik gemacht hat, gab es auch die sogenannten Hippies und im christlichen Bereich die Jesus-People-Bewegung. Und da wurde Jesus als der erste Hippie gesehen, der mit den sogenannten Jesus-Sandalen durch die Lande zieht. Und die anderen, die sahen in Jesus einen Sozialrevolutionären. Oder man sieht ihn als Idealisten, als tollen Typen. Das ist das Mindeste, was die Leute heute irgendwie von Jesus denken. Tatsächlich irgendwie ein toller Typ oder ein Genie oder ein Wundertäter. Die Sache mit den Antworten war damals auch nicht leicht. Herodes hat schon gesagt oder gedacht, naja, dieser Jesus, der ist eigentlich der Prophet, der Johannes der Täufer, der ist auferstanden und der spricht jetzt wieder durch diesen Jesus. Und Jesus macht mal eine kleine Umfrage. Die Umfrage ist bescheiden und wer schon mal eine Umfrage gemacht hat, da geht es ja meistens um Produkte oder um Menschen oder um Zeitströmung oder um Regierung. Die sollen mal sagen, die Leute, was sie darüber denken. Und dann wird das Produkt vielleicht bewertet, damit Produktsteigerung kommt. Hier geht es gar nicht so sehr darum, dass Jesus wissen will, was die Leute denken, wer er denn ist, sondern es geht eigentlich vielmehr darum, dass wir uns Gedanken machen, wer Jesus ist, dass die Jünger Jesus in eine Scharfeinstellung bekommen. Und da gab es dann nun auch damals zahlreiche Antworten. Johannes der Täufer, den fanden die Leute toll. Der hat ordentlich mal auf den Putz geklopft und hat den Leuten mal so richtig Buße gepredigt, dass sie zusammensackten. Ein Lehrer der Moral, der noch Werte vermittelt hat, der aber sehr streng rüberkam und der den Leuten auch gesagt hat, was gut und böse ist und da kein Blatt vor den Mund genommen hat. Und so kam Jesus wahrscheinlich auch bei Einzelnen an. Auch die zweite Namensnennung wäre interessant. Jesus als Elia, der letzte große Prophet, der das Gericht Gottes ankündigt. Und dann ist noch die Rede von einem Propheten. Naja gut, Prophet, das ist so ein unbestechlicher, etwas Besonderes. So haben die Leute Jesus gesehen. Das ist eine allgemeine Umfrage über Jesus, was die Leute in der Zeit gedacht hatten und die Menschen um Jesus herum. Aber dann will Jesus wissen, nicht was die Leute sagen, sondern was ihr sagt, wer Jesus für euch ist, wer Jesus für dich ist. Ah, da haben die Jünger erstmal zusammengezuckt. Wer ist er denn für uns? Da müssen sie sich ja nochmal neue Gedanken machen und nicht nur sagen, was sie im Bibelunterricht gelernt haben oder was der Spiegel schreibt, wenn er zu Weihnachten immer wieder einen neuen Artikel rüber rausbringt über Jesus, sondern da müssen sie sich mal selber Gedanken machen. Was sagst du denn nun dazu, wer Jesus ist? Naja, Petrus natürlich gleich wieder vorne an, wie üblich, und dann sagt ja, und es muss wohl ein entscheidender Augenblick im Leben des Petrus gewesen sein, ein wunderbarer Durchblick. Du bist der Christus, du bist der Gesalbte, du bist der zukünftige Herr, du bist der Friedenskönig, der lang Ersehnte. Ja, das war schon ein großartiger Durchblick. Und dann sagt Jesus, sagt's nicht weiter. Ja, ist ja eigenartig, könnte doch eigentlich alle Welt wissen, wieso sollen die das nicht weiter sagen? Weil dahinter steht, das ist so eine Kiste, wenn ihr davon weiter sagt, ihr versteht's nicht. Ihr werdet die ganze Kiste erst dann verstehen, wenn es soweit ist, dass euch das Verständnis dafür gegeben wird. Und das ist erst nach der Kreuzigung und Auferstehung. So lange ist das top secret. Nicht zum Weitersagen, weil es die Leute eh nicht verstehen werden. So, und dann könnte ja eigentlich Schluss sein. Wir sagen Amen, wir feiern das Abendmahl, dann gehen wir alle nach Hause und sind gesegnet, weil Petrus es erkannt hat. Aber so geht es bei Jesus nicht weiter, so geht es auch in der Schrift nicht weiter. Man muss sich nämlich den kommenden Abschnitt mal zu Gemüte führen lassen. Und er fing an, sie zu lehren. Der Menschensohn muss viel leiden und verworfen werden von den Ältesten und Hohenpriestern und Schriftgelehrten und getötet werden und nach 3 Tagen auferstehen. Und da sagt Jesus frei und offen. Und dann ist Petrus. Dem ging das wohl gegen den Strich. Der nimmt jetzt Jesus beiseite. Also man muss mal hören, was da steht. Petrus nimmt Jesus beiseite. Das heißt nicht, Jesus nimmt Petrus beiseite. Kann ich mir auch gut vorstellen, dass Jesus mal einen Jünger nimmt. Komm mal her, ich erzähle dir mal ein paar Sachen, die wichtig sind. Sondern hier nimmt Petrus seinen Herrn beiseite und fängt an, ihm zu wehren. Das heißt, andere Übersetzung, er tadelt ihn. Ein Tadel, wissen wir ja noch aus der Schule, gibt es ja heute vielleicht nicht mehr, aber früher gab es einen Tadel, da sackte man richtig zusammen, wenn man so einen Tadel verpasst gekriegt hat. Und fängt an, Jesus zu tadeln. So geht's nicht, Herr. Das Gute ist, er nimmt ihn beiseite und fängt an, Jesus zu tadeln oder übt Kritik an Jesus. Bei uns ist es ja oft umgekehrt in der Gemeinde, dass wir so Kritik äußern, vielleicht auch öffentlich, ist ja in Deutschland beliebt, in jeder Sendung wird Haufen Kritik geübt und da wird kein Blatt vor den Mund genommen und wo man nachher sagt als Betroffener, ja Mensch, hätte mir das nicht persönlich sagen können unter vier Augen, dass man ein bisschen Gnade walten lässt, so in den zwischenmenschlichen Beziehungen. Also das ist das Positive an Petrus, dass er wirklich hier Jesus beiseite nimmt und sagt, das sage ich dem jetzt erstmal persönlich. Also er tadelt ihn. Was hat er ihm wohl gesagt? Bisher, Herr, ist das im Großen und Ganzen eigentlich ganz gut verlaufen mit uns und mit dir. So viele Wunder, so viele Sympathien. Man darf sich durch ein paar negative Gedanken nicht selbst fertig machen und die Machtergreifung verpassen. Das ist wichtig für ihn. Oder vielleicht auch so, er baut sich vor Jesus auf, wird rot im Gesicht, bläht sich auf und sagt, bloß nicht, Herr, um Himmels Willen geschehe das gar nicht, das geht nicht. Also er ist irgendwie entsetzt. Warum? Warum will Petrus Jesus hindern, diesen Weg zu gehen, des Leidens? Naja, weil er sich sagt, wenn es den erwischt, dann erwischt es uns auch. Und wenn es uns erwischt, dann erwischt es mich auch. Dann kann ich wieder zurückgehen in mein Dorf zu meiner Frau und fischen gehen. Dann ist alles vorbei. Er will Jesus hindern. Er denkt ja eigentlich nicht schlecht. Er will seinen Chef vor Dummheiten bewahren, wenn man so will. Und er sagt das aus einer ehrlichen Überzeugung. Gott kann das nicht zulassen, dass du leidest. Das passt nicht, dass der Menschensohn leidet. Dass Gott sozusagen zerbricht an den Menschen in dieser Welt. Und dann, was lesen wir? Er aber wandte sich um, sah seine Jünger an, bedrohte Petrus und sprach, geh weg von mir, Satan. Boah. Geh weg von mir, Satan. Das ist ja ein bisschen eigenartig. Also ich finde es ganz schön krass, dass Jesus Petrus als Satan bezeichnet. Evangelium kann man am Anfang irgendwo lesen. Stimme des Versuchers, in der Wüste tritt der Versucher, der Satan, der Teufel auf. Und hier spricht er durch den Jünger und nicht durch irgendeinen, sondern durch den Sprecher sozusagen. Soll in mir und durch mich ein Versucher vorhanden sein? Da muss man sich ja doch mal fragen, wie geht das? Offensichtlich ist hier Jesus nicht zimperlich in seiner Wortwahl. Mitten in der Kirche, wenn man so will. Ein seltsamer Nachgeschmack bleibt zurück. Geh weg von mir. Petrus will Jesus den Weg versperren. Mach mir meinen Weg frei sozusagen, geh mir aus dem Weg. und warte, bis das Geheimnis gelüftet wird und klar ist, wer ich dann wirklich bin. Wie viel Frontalzusammenstoß verträgt eigentlich eine Gemeinschaft von Männern oder eine Gemeinschaft in der Gemeinde? Hier war es ja wirklich so ein Totalzusammenstoß. Wie viel hält man aus? Wie viel kann man gegenseitig verkraften? Das ist ja auch die Frage hier, die auftaucht. Aber viel wichtiger ist die Frage, worüber darf man eigentlich froh werden, wenn man diesen Text liest? Was kann man, oder wo kann man wirklich sagen, Mensch, das ist wieder so toll im Evangelium, in der Bibel, dass ich das behalten will, mitnehmen will. Es gibt ja immer so, leider ist das eine aussterbende Rasse, in der Christenheit Bibelfans. Die haben sich früher in der Bibelstunde getroffen. Ich weiß gar nicht, habt ihr noch eine Bibelstunde oder habt keine Bibelstunde? Ist ja oft ein Problem in den Gemeinden. Und man muss wirklich jetzt in die Bibel hineinschauen und mal gucken, was steht da geschrieben. Und man muss vielleicht auch mal die Übersetzung vergleichen, um genau zu erfassen, was steht da eigentlich. Und es ist insofern auch tröstlich, die Übersetzungen ändern sich ja immer ein bisschen und sie kommen immer präziser dann rüber. Und es gibt hier eine Stelle, auf die wir jetzt aufmerksam gemacht werden, wo es wirklich wieder eine bessere Übersetzung gibt. Es steht hier, Vers 33, mal merken, geh weg von mir, Satan. Geh weg von mir. Das könnte man missverstehen, als wenn Jesus sagt, hau ab, geh nach Hause, geh mir aus den Augen, ich will dich nicht mehr sehen. Mach, dass du wegkommst, weil Jesus so frustriert ist. Aber das steht eigentlich nicht da. Jetzt wollen wir mal die nächste Folie hören. Das ist jetzt nicht die Übersetzung 1984, das war die andere. Jetzt ist 2017, Luther, Reformation 2017. Da steht der Satz und er sprach, ich habe es rot geschrieben, ist nicht zu erkennen, aber ich lese es, geh hinter mich. Geh hinter mich. Wo ist dein Platz? Hier bei mir. Du musst nicht nach Hause gehen, sondern du darfst und sollst bei mir bleiben. Wichtig, dass wir wissen dürfen, wir sind auch in unseren Irrtümern, in unseren christlichen, in unseren frommen Irrtümern bei Jesus gut aufgehoben, sofern wir denn bei ihm bleiben. Und es muss nicht hundertprozentig dogmatisch richtig sein, wenn man anfängt, Christ zu werden oder zu sein. Was verlangen wir manchmal von den jungen Leuten, was sie nicht alles wissen sollen? Und es ist doch klar, dass das Jesusbild von einem 14-Jährigen anders ist als das Christusverständnis von einem 70-Jährigen. Da hat sich doch was geändert. Und es ist doch auch nicht unmöglich, wenn man sagen würde, Frauen verstehen vielleicht Jesus ein wenig anders, als Männer es verstehen. Und das ist irgendwie auch zugelassen bei Jesus, denke ich mal, weil er Petrus hier in die Reihe zwingt. Er schickt ihn nicht weg. Und diese Freiheit, diese Größe, die hier in diesem Text steht, die sollten wir uns auch gegenseitig zugestehen und akzeptieren und bejahen. Es ist im Fluss. Und mir war das so in meiner Jugendzeit immer wichtig, bei Jesus dranbleiben, hinter Jesus hergehen, in der Gemeinde bleiben. Da kann man vieles aushalten und da wird manches beredet und diskutiert, mal so, mal so. Da muss man irgendwie durch all dem seinen eigenen Weg finden und immer wieder was aufnehmen und bereit sein, seine eigene Meinung zu ändern, nicht alles einbetoniert sehen und verstehen. Aber sich auch mal die Frage gefallen lassen, welchen Jesus wollen wir Und welchen Jesus brauchen wir? Die Jünger wollten einen bestimmten Jesus, weil sie ein bestimmtes Bild von Jesus hatten. Aber das ist nicht der Jesus, den wir brauchen. Wir brauchen Jesus, ja, als Arzt, der für uns in dieser Welt als Chefarzt sozusagen unterwegs ist und der uns heilt, der uns begleitet, der uns ja, all das schenkt, was wir brauchen, um leben zu können. Unsere Menschen, unsere Mitmenschen sehen vielleicht Jesus anders. Wir leben ja alle so mehr oder weniger in der bürgerlichen Welt. Und der bürgerliche Jesus, der sieht anders aus heute. Der bürgerliche Jesus, der kommt einher, predigt vielleicht über Windräder, ist grün, trägt ein langes Gewand und einen Bart, vielleicht noch Birkenstock-Sandalen und eine Wasserflasche. Er kommt nach Hause, setzt sich auf die Couch, man kann mit ihm ein Selfie machen. Das ist der gewünschte Jesus. Aber das ist nicht der Jesus, der gebraucht wird. Gebraucht wird jemand, der uns in unserem persönlichen Elend hilft, der uns zeigt, wo es lang geht, dem wir unser Leben anbefüllen können und der uns sagt, ich bringe dein Leben ans Ziel. Der gekommen ist, die Sünder zu rufen und nicht die Gerechten. Das ist sein Lebensauftrag. Und diesen Jesus brauchen wir. Und dieser Jesus geht den Weg der Entäußerung bis zum Tode am Kreuz. Er opfert sich, er schaut nicht auf sich, sondern auf uns. Er lässt sich zermalmen und zerreiben in den mitmenschlichen Machtkämpfen und gibt sein Leben dahin. Bestraft nicht die Frevler, zeigt nicht und demonstriert nicht seine Macht, sondern stirbt. Gibt sozusagen äußerlich auf. Und Gott bestätigt das und weckt ihn wieder auf und setzt ihn ein und sagt, jetzt ist er der Herr, der Messias, der Christus, der große Erwartete. Sind wir uns darüber im Klaren, dass wir diesen Jesus brauchen? Das Abendmahl ist eine Feier der Gemeinde, die darauf hinweist, diesen Jesus deutlich zu machen. Und denken wir daran, dass unsere Erkenntnis über Jesus auch nur Stückwerk ist, auch für uns persönlich. Und dass man auch mit seinen Irrtümern bei Jesus ausgehalten wird. Wichtig ist nur, bei Jesus zu bleiben, Jesus hinterherzugehen, dass sich seine Wahrheit uns immer wieder neu erschließt. Der Menschensohn muss viel leiden, aber in allem hilft der Herr hindurch und hat Jesus geholfen und hilft auch uns. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus für mich? Wir haben schon verschiedene Ansätze gehört im Gottesdienst, so aus dem, was wir gesungen oder gehört haben. Vielleicht nehmen wir mal diesen Gedanken auf. Nicht, was habe ich gelernt, sondern wer ist Jesus jetzt? Wer ist Jesus heute für mich? Wer will er sein? An welchen Jesus will ich glauben? Welcher Jesus ist mir wichtig? Welcher Jesus erreicht mein Herz? An den will ich glauben, der mein Herz erreicht. Und dazu feiern wir das Abendmahl. Machst du weiter?